den starken Start, den wir gehabt haben, diese Serie über die Lebensworte Gottes. Wir haben doch eines gespürt. Hier geht es nicht einfach um Regeln, die wir einhalten müssen, um Gott irgendwie zufriedenstellen und ihm genügen zu können, sondern Gott hat den Anfang gemacht. Er hat Israel und auch uns, das ist ein Bild für uns, in die Freiheit geführt. Unser Gott hat einen Bund geschlossen mit uns. Und er will uns helfen mit diesen Lebensworten. Helfen, anleiten, um diese Freiheit in Besitz zu nehmen, darin zu leben. Gott will uns helfen, diese Freiheit in unserem Leben zu erhalten. Letztes Mal hat Uli Willen über das erste Lebenswort gepredigt, heute das zweite. Und wir wollen es miteinander lesen, 2. Mose, Kapitel 20, und wir sind bei den Versen 4 und 5. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verherrlichen, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünde derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich kümmere mich bei den Kindern um die Sünden ihrer Eltern bis ins dritte und in die vierte Generation hinein. Es ist bald 500 Jahre her, als ein Mitstreiter von Ulrich Zwingli so radikal predigte, dass die Leute im Gottesdienst aufsprangen und die Bilder von den Wänden der Kirche rissen, die Statuen von den Sockeln hauten, außen vor dem Großmünster ein großes Feuer anzündeten und diese Bilder verbrannten. Du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, wenn wir uns jetzt heute umschauen, wir haben ja gar keine Bilder. So symbolische Darstellung rechts und links. Aber das zweite Lebenswort ist vermutlich dasjenige, dem wir am wenigsten Aufmerksamkeit schenken. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wie ist es bei dir zu Hause? Hast du da irgendwelche Statuen aufgestellt? Oder Bilder, vor denen du dich niederbeugst? Ich vermute nicht. Und so denken wir, uff, wenigstens eines von den 10 kann ich abhaken, das habe ich im Griff. Sollen wir gleich zum dritten Lebenswort weitergehen? Ich zögere ein bisschen. Weißt du warum? Es sind nur 10 Lebensworte. Für jeden Finger eines. Ich finde, das ist nicht übertrieben viel, um ein Leben, um anzuleiten für ein Leben in Freiheit. Jede AGB, für jedes einfache App, das du anklickst, ist viel, viel länger als diese 10 Lebensworte. Und da muss eine Herausforderung sein, vor der uns Gott bewahren will, für die er uns Anleitung geben will. Die muss so real und so akut sein, dass diese Herausforderung es in die Top 10 Gottes geschafft haben. Da muss irgendetwas sein. Und dem wollen wir heute auf die Spur kommen. Und ich habe heute ein Bildnis mitgebracht. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir alle irgendwie dann zugeben werden müssen, stimmt, das habe ich auch in meinem Leben. Ich werde das dann noch enthüllen. Jetzt brauchen wir zuerst noch etwas Geduld, weil wir müssen uns zuerst diesem Lebenswort ein bisschen annähern. Wie wollen wir die Spur aufnehmen, was Gott wichtig ist? Ich habe mir Folgendes überlegt. Hast du das auch schon gemerkt? Bei anderen sieht man gewisse Dinge besser als bei sich selbst. Wir haben so unsere blinden Flecken. So ist das. Und darum beginnen wir jetzt nicht in unserem Leben, sondern wir schauen mal auf die anderen. Das ist übrigens einer der ganz großen Gewinne, die wir haben im Wort Gottes. Wir können auf andere schauen. Wir können bei ihnen den Flecken sehen und dann erst in einem zweiten Schritt überlegen, habe ich den auch? Gibt es ein Beispiel in der Bibel, wo dieses zweite Lebenswort missachtet wurde? Oh ja, es gibt mehrere. Aber es gibt eines, das ist besonders krass. Bei der Anfertigung des goldenen Kalbes. Es ist doch einfach unglaublich, was da passiert. Ich habe es ja vor 14 Tagen schon alles erzählt. Aber ich mache es kurz, fasse das noch einmal zusammen. Gott kämpft sein Volk frei mit 10 mächtigen Plagen. Am Anfang können die Zauber von Ägypten noch irgendwie mithalten, aber recht bald merken sie, der Gott Israels ist einfach größer. Gott kämpft sein Volk frei. Und nicht nur Befreiung, sie erleben Bewahrung. Die Versorgung der Wüste mit Manna und. Kommen zu diesem Berg Sinai und dort begegnen sie Gott. Gott, der ihnen ganz nahe kommt und zu ihnen redet. Wie ist es möglich, dass dieses Volk, dass das alles erlebt? Gottes Wirken, so mächtig, so unmittelbar, dass die sich ein Götzenbild schaffen. Sie haben mit eigenen Ohren gehört. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und das ganze Volk antwortet einmütig, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen ihm gehorchen. Wie blöd muss man sein, denken wir, wenn wir die Geschichte lesen. Kaum ist Mose auf dem Berg, ist das alles schon vergessen. Und eigentlich das Erste, was sie tun, ist den Bund zu brechen und sich ein Götzenbild herzustellen. Hast du es auch schon gedacht? Wie blöd muss man sein? Aber schau, diese Blöd ist eine viel zu einfache Erklärung. Vielmehr kommt hier gerade diese enormen Kräfte zum Tragen, vor denen uns Gott mit diesem Lebenswort bewahren will. Und Paulus, der Apostel Paulus sagt übrigens, all diese Geschichten Israels sind ein warnendes Beispiel für uns. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die genau selben Kräfte auch unser Leben umschließen. Ich habe diese Stelle ja mal in einem Bibelabend als Beispiel genommen. Einige waren da hoffentlich dabei, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir diese Geschichten im Alten Testament nicht einfach nur lesen. Nein, das genügt nicht. Wir müssen sie regelrecht miterleben, sonst verpassen wir das Wesentliche. Erst wenn man sich hineinversetzt, beginnen wir zu ahnen, wie es überhaupt zu diesem goldenen Kalb kommen konnte. Es war so, Mose wird auf den Berg gerufen. Er steigt hoch. Und das ist wirklich eine filmreife Szene. Also Hollywood könnte das nicht besser darstellen. Die Bibel spricht von Rauch, Wolken, Feuer, Blitzen. Und dieses Volk, das unten bleibt, sieht einfach, Mose verschwindet im Feuer, in einem Sturm, in einer gewaltigen Naturerscheinung. Und für uns Leser, im bequemen Liegestuhl, vergehen nur wenige Minuten, bis das Volk Israel sich aufmacht und auf diesen verheerenden Gedanken kommt, sich ein Götzenbild zu schaffen. Für die Israeliten vergehen Tage, Wochen, ein ganzer Monat. Und immer noch kein Lebenszeichen von diesem Mose. Verstehen wir? Ein Millionenvolk gestrandet in der Wüste. Sie sind Mose nachgefolgt, er voraus, sie hintendran, aus Ägypten raus. Und zurück können sie nicht mehr. Nach allem, was geschehen ist. Aber sie haben noch keine Ahnung, in welche Richtung es vorwärts gehen sollte. Es ging ja immer Mose voran. Sie haben keine Ahnung, wie sie sich versorgen sollten. Bis jetzt war Mose dafür zuständig. Für alles war Mose zuständig. Wenn irgendein Problem da war, man hat es Mose gesagt und Mose hat es Gott gesagt. Und dann kam die Lösung des Problems. Und wo blieb er? 3, 4, 5 Wochen sitzen sie an diesem Berg fest. Verstehst du, was das bedeutet? 5 Wochen, das sind die ganzen Sommerferien. Das ist eine lange Zeit. Mit jedem Tag, der ereignislos verstreicht, steigt die Verzweiflung. Was tun? Was, wenn Mose nicht zurückkommt? Und ich kann mir schon das Gerede am Lagerfeuer vorstellen. So, wenn man am Abend dann so richtig viel Zeit hat, und sie hatten ja viel Zeit. Morgen mussten sie kurz Manna einsammeln. Und dann hatten sie den ganzen Tag nichts mehr zu tun, als sich Gedanken machen. Was machen wir hier eigentlich? Sie haben doch darüber geredet. Du hast es gesehen. Als Mose da hochstieg, hat er eigentlich Proviant dabei. Und sie haben darüber philosophiert. Du, hast du Erfahrung? Wie lange kann man überleben, ohne zu trinken? Was wird aus uns, wenn Mose nicht wiederkommt? 3, 4, 5 Wochen, bis einer ausspricht, was alle längst denken. Mose ist tot. Er kommt gar nicht wieder. Es bringt nichts, länger zu warten. Wir müssen das Heft selber in die Hand nehmen. Weil das alle, also die Bibel sagt das ja nicht, aber ich stelle mir das vor, weil das alle längst dachten, aber noch nicht zu auszusprechen wagten. Und als dann die Ersten das aussprachen, das verbreitete sich durchs Lager mit einem unglaublichen Tempo. Mose ist tot, er kommt nicht wieder, wir sitzen fest. Und die Bibel beschreibt das wie folgt. Da bestürmten sie Aaron, der Stellvertreter, der arme Typ, der alles ausbaden muss. Da bestürmten sie Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der vor uns herzieht. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. So steht es in der Bibel. Und hier sehen wir auch gleich, was dieses zweite Gebot bedeutet. Es geht nicht nur um Bildnisse und Darstellungen von heidnischen Göttern. Denn das ist eigentlich mit dem ersten Gebot, du sollst keine Götter haben, ja schon ausgeschlossen. Das zweite Gebot verbietet auch ganz ausdrücklich die Darstellung des lebendigen Gottes. Macht euch kein Götzenbild in irgendeiner Gestalt von Jahwe, könnte man das zusammenfassen. Denn die Israeliten dachten nicht daran. Jahwe, der sich ja vorgestellt hat mit Namen, darüber haben wir gesprochen vor 14 Tagen, abzusetzen und mit einem neuen Gott zu ersetzen. Nein, das war nicht ihr Ziel. Sie wollten lediglich diesen Jahwe sichtbar unter sich haben. Denn die Handwerker, als sie das Kalb fertiggestellt haben, sagen sie zu Israel, hier ist dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Also nicht irgendeiner, sondern dieser Jahwe, und jetzt haben wir ihn. Und Aaron ruft voller Freude auf, morgen ist ein Fest zu Ehren Jahwes. Verstehen wir? Nicht irgendein Götzenbild. Es ist die Darstellung Jahwes. Gott, der sich dem Zugriff des Menschen entzieht, weil er größer ist. Unfassbar, undurchschaubar in seinen Wegen und seinem Handeln. Dieser Gott, diesen Gott haben sie sich verfügbar gemacht. Jetzt konnten sie sagen, hier ist Gott. Sie konnten sogar sagen, so ist Gott. Wir haben ihn. Spontan denken wir, okay, aber ist das so schlimm? Ich meine, wenn es ihnen hilft, in ihrer Angst und ihrem Zweifel, das ist eine populäre Haltung. Wenn es hilft, ist es doch gut. Und wie dringend brauchen wir dieses Lebenswort, das uns rechtzeitig warnt und den größeren Zusammenhang aufzeigt. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott, begründet Gott die Verkündung dieses Lebensworts. Und damit wir das richtig einordnen, wir erleben ja Eifersucht so als etwas, als eine destruktive Emotion, das uns dann regelrecht im Griff hält und uns schlecht denken lässt. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, Gott eifert für seine Ehre. Gott ist nicht bereit, seine Ehre mit anderen zu teilen. Deshalb, du sollst keine anderen Götter haben. Und er ist auch nicht bereit, seine Herrlichkeit, die unfassbar ist, die alles übersteigt, reduzieren zu lassen auf ein einfaches Abbild. Wer sich Gott verfügbar macht, raubt Gott die ihm zustehende Ehre. Aber bei allen Lebensworten geht es nicht einfach um Gott. Es geht immer um uns. Wir brauchen Bewahrung vor falschen Abhängigkeiten, darum keine Götter. Und wir brauchen auch Bewahrung vor einem lediglich Abbild Gottes, weil das ist weniger als halbpatzig. Das ist ein kleiner Aspekt des lebendigen Gottes. Beides sind Weichenstellung von großer Tragweite. Als Mose kurz vor seinem Tod noch einmal mit dem Volk Israel über diese Lebensworte spricht, sie wiederholt und sie zum Glück dort auch ein bisschen auslegt, sie in Erinnerung ruft, sagt er ungefähr Folgendes: Wer sich Gott verfügbar macht, wird dieses selbstgeschaffene Gottesbild früher oder später zum alleinigen Gegenstand der Anbetung machen. Ein Abbild Gottes wird den Menschen immer dazu verleiten, am Bild festzuhalten und den lebendigen, viel größeren Gott dahinter verblasst zunehmend. Also Mose war ein brillanter Psychologe. Wir können uns das gut vorstellen, dass das genau so abläuft. Dann ist es so praktisch, Gott im Griff zu haben, ihn verfügbar zu haben. Und ja, der Mensch sagt, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, oder? Das ist eigentlich genau das. Okay, mag sein, dass ich nicht alle Aspekte Gottes darstellen kann in diesem Kalb, aber immerhin habe ich es sichtbar hier. Wie recht Mose hatte, zeigt die ganze Geschichte Israels. Und das ist ein Signal an uns, dass wir alle genau an diesem Punkt herausgefordert sind. Ich habe jetzt in mehreren Schritten den Gedankengang dieses Lebenswort entwickelt, war sehr anspruchsvoll, und jetzt können wir das Bildnis enthüllen. Wir werden sofort sehen, dass auch wir in Versuchung stehen, genau dieses Bildnis zu haben. Was? Nur eine Schublade? Und erst noch leer? Ja, obwohl wir eine sehr visuelle Gesellschaft sind heute, ist unsere Herausforderung nicht ein Abbild Gottes aus dem 3D-Drucker und dann goldig ansprayen. Unser modernes Denken unterscheidet sich in vieler Hinsicht vom Denken der Menschen damals. Der heutige Mensch macht sich Gott nicht verfügbar, indem er ein Abbild zum Anschauen oder Anfassen, so materiell, herstellt, aber sehr wohl, indem er Gott in seiner Vorstellung, in einem inneren Bild festmacht. Oder wie wir es eben nennen, Gott in eine Schublade stecken. Nicht sein Aussehen. Aber genau gleich wie Israel stehst du und ich in Versuchung zu sagen, so ist Gott. Und vielleicht hast du auch schon mal das erlebt, dass jemand über dich sagte, so bist du. Und du fandst das gar nicht lustig, weil du dachtest, nein, so bin ich nicht. Du spürst, jetzt werde ich in eine Schublade gesteckt und empfindest, da passe ich nicht rein. Unsere Persönlichkeit ist doch enorm vielschichtig. Wie will man da sagen, so ist der Lukas? Kommt doch auf die Situation drauf an, auf und so weiter. Aber wenn das schon wir empfinden und schon wir nicht gerne in der Schublade stecken, erst recht passt Gott in keine Schublade. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 11, Abvers 33, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Ja, die Größe Gottes, seine Unfassbarkeit, sein Handeln, das nicht in unser Schema passt, das fordert uns immer wieder heraus. Dich auch, mich schon. Und wir stehen in der Versuchung, uns Gott fassbar zu machen, in die Schublade zu stecken. Und das bedeutet halt, Gott muss so klein werden, dass er da hineinpasst. Ich möchte mal von mir erzählen. Ich nehme eine Episode weit zurück, dass es nicht so bedrohlich ist. In meiner Teenagerzeit bin ich Gott ganz stark begegnet. Ich habe entdeckt, dass ich in der Anbetung, Gabriel hat davon gesprochen, dass ich da Gott wirklich nahe kommen kann. Sprichwörtlich in seine Gegenwart hineintreten. Das tut so gut. Kennst du das? Der Nähe Gottes sein, das tut so gut. Und so lernte ich Gitarre spielen. Bin am Morgen extra früh aufgestanden und habe bei uns im Keller meinen Lobpreisraum eingerichtet, wo ich in aller Frühe vor der Schule Gott anbeten konnte, ohne jemanden zu stören. Also nicht zu stark zu stören vielleicht. Ich liebte es, den Tag in der Gegenwart Gottes zu beginnen. Und das ist gut. Unbedingt. Ich empfehle das jedem von uns. Aber ohne es zu merken, habe ich Gott in eine Schublade gesteckt. Gott ist nahe, wenn ich ihn spüre. Ja, mehr noch, unbewusst habe ich diesen Gott sogar instrumentalisiert. Wenn ich ihn so und so anbete, werde ich das und das erleben. Und Gott ist ja sowas von großzügig. Eine längere Zeit durfte ich so Gottes Wirken erleben. Und es hat mein Glaubensleben geprägt. Aber mit der Zeit empfand ich, warum wird es immer schwieriger für mich, in die Gegenwart Gottes hineinzudringen. So habe ich mir das wie ausgemalt. Wieso dringe ich da nicht mehr durch? Und es dauerte eine ganze Weile, bis mir bewusst wurde, ich suche gar nicht eigentlich Gott. Ich suche ein bestimmtes Gefühl, das ich mit seiner Gegenwart verband. Und ich realisierte, dass meine doch aufrichtige Anbetung ganz schleichend ein Mittel zum Zweck geworden ist. Es ging mir gar nicht mehr in erster Linie um Gottes Ehre, sondern es ging mir um diese schöne Gegenwart Gottes. Vielleicht spüren wir etwas von der Herausforderung. Weil ja alles, was ich jetzt von mir erzählt habe, ist doch gut. Gott anzubeten, früher aufzustehen, Gitarre lernen zu spielen, ist alles sehr gut. Es gefällt Gott. Aber in dem Guten liegt eine Herausforderung. Es ist so bequem, es ist so viel einfacher zu sagen, da habe ich Gott drin. Gott ist mir nahe, wenn ich ihn spüre. Aber das stimmt einfach nicht. Er ist auch da, wenn ich ihn nicht spüre. Das hat das Wort, sagt das Wort Gottes. Er ist auch da, wenn Gott schweigt. Er ist auch da, wenn alles gegen mich zu laufen scheint. Schau mal bei Hiob, bei David, bei Jeremia. Wir könnten da durch sehr viele Biografien der Bibel gehen. Ob ich Gott spüre oder nicht, hat gar nichts damit zu tun, ob er da ist oder nicht. Wie viele seelsorgliche Gespräche habe ich schon mit Jugendlichen geführt, die genau an dieser Stelle kämpften. Ich spüre Gott nicht mehr. Wo ist er denn nun? Hat er etwas gegen mich, dass er sich nicht mehr mir naht? Woher weiß ich noch, dass er mich liebt? Und so weiter. Gott in der Schublade reduziert ein wahrer Aspekt. Wir können in der Gegenwart Gottes ihn physisch erleben. Ist möglich. Ist ein wahrer Aspekt. Aber es ist nicht der einzige. Die Elternsemester unter uns erinnern sich vielleicht, dass vor einigen Jahren wurde dieses Gebet des Jabes sehr populär. Wir lesen von ihm nur 2-3 Verse im Alten Testament, 1. Chronik 4,10, wie dieser Jabes zu Gott ruft, um Segen bittet, um Schutz und dass Gott sein Gebiet erweitert. Ist doch wunderbar. Ist ein gutes Gebet. Natürlich sollen wir so beten. Aber bei diesem ganzen Hype um dieses Gebet ist auch etwas passiert. Man hat Gott dann in die Schublade gesteckt, so habe ich das empfunden. Du hast es vielleicht anders erlebt, aber so für mich ist das so angekommen. Gott in der Schublade und quasi mechanisch über ihn verfügt. Wenn ich das nur jeden Tag so bete, dann darf kein Unheil mich mehr treffen. Schließlich habe ich ja gebetet. Wie viele von uns haben Gottes Liebe, Gottes Güte, Gottes Bewahrung, Versorgung erleben dürfen. Halleluja! Aber hüten wir uns davor, ihn in die Schublade zu stecken und zu denken, Gott liebt mich, wenn es so läuft, wie ich es mir wünsche. Wir haben Gott immer dann in der Schublade, wenn wir meinen, sagen zu können, wie Gott handeln muss. Dann ist er da drin. Wie oft habe ich schon gehört, Gott meint es gut mit mir, Heilung ist gut, also muss er mich heilen. Gott meint es gut mit mir, ja. Heilung ist gut, ja. Aber muss Gott mich heilen? Nein. All diese einfachen Gleichungen. Wenn dann, wenn ich dann du, weil du so bist, musst du jetzt Folgendes. Das alles wird der Souveränität Gottes nicht gerecht. Gott ist größer. Und wir verkleinern ihn so lange, bis er da reinpasst. Mal zur Umsetzung kommen. Wir alle haben ein Gottesbild. Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger reflektiert, geprägt durch unsere Erfahrungen und hoffentlich in erster Linie durch das Wort Gottes, weil sich Gott da drin offenbart. Und das ist gut. Gott will, dass wir ein Gottesbild haben, sonst hätte er sich nicht offenbart. Gott will nicht einfach ein diffuses Etwas sein. Durch sein Handeln mit Israel und durch Jesus Christus, der auf diese Welt kam, der am Schluss seines Wirkens zu seinen Jüngern sagen konnte, jetzt kennt ihr den Vater. Und die Jünger ein bisschen verwirrt, nein, wir kennen dich, aber den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Gott will, dass wir eine Vorstellung vor ihm haben. Wir brauchen ein Gottesbild. Aber es gehört nicht in die Schublade. Keine Schublade dieser Welt kann Gott fassen. Gott ist größer und Gott ist anders und er handelt souverän. Wie sagt es Paulus? Unergründlich sind seine Entscheidungen, unerforschlich seine Wege. Das passt nie und nimmer in eine Schublade. Die Umsetzung dieses Lebensworts lautet, lass zu, dass Gott dein Gottesbild mehr und mehr erweitert. Wir haben vor 2 Wochen über den Unterschied zwischen Gebot und Lebenswort festgehalten. Wir haben gesagt, beim Gebot geht es oft darum, den Spielraum bis zur Grenze möglichst auszunutzen, und beim Lebenswort gerade umgekehrt. Das ist nicht auf die Grenze, sondern auf den Kern ausgerichtet. Darum ist die Umsetzung heute nicht, ui, ich muss aufpassen, dass ich Gott nicht in die Schublade stecke. Sondern vielmehr auf den Kern gerichtet. Mein Herr, mein Gott, ich will dich und deine unermessliche Größe mehr und mehr erkennen. Das ist die Einladung in diesem Lebenswort. Jesus, höre nicht auf, mein Gottesbild zu erweitern. Du bist größer. Du handelst anders, als ich es vielleicht erwarte. Und trotzdem will ich dir vertrauen. Weißt du, Gott traut uns manchmal schon etwas zu. Finde ich gerade eben diese Geschichte beim Berg Sinai, da erschrecke ich fast ein bisschen. Du, nach 40 Tagen kommt der Mose wieder. Und Gott wollte von diesem Volk, dass sie einfach an der Verheißung festhalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin immer bei dir. 40 Tage. Und so erlebst du das vielleicht auch. Sie denken, also Gott, okay, ich bin ja bereit. 2-3 Schritte aufs Wasser, aber jetzt sehe ich schon das Ufer nicht mehr. Du bist größer und du handelst anders, als ich es vielleicht erwarte. Aber ich will dir vertrauen. Und schau, deshalb sind wir Gemeinde und deshalb haben wir Gemeinschaft. Weil in der Krise müssen wir einander helfen, müssen wir einander zusprechen, sagen, oh, ich sehe deine Herausforderung, aber Gott ist da. Er hat es versprochen. Er ist da, ob ich es spüre oder nicht. Ob du sprichst und die Türen öffnest oder nicht, du liebst mich. Auch wenn nichts in meinen Umständen diese Liebe jetzt gleich so sichtbar macht, du liebst mich einfach darum, weil du es mir gesagt hast. Dein Wort es mir sagt. Du sollst dir kein Bildnis machen. Oh, das ist nicht ein für alle Mal abgehakt in unserem Leben. Sondern sobald wir herausgefordert werden, es nicht ganz so rund läuft, wir mit einer Frage Gott bestürmen und die Antwort nicht gleich kommt, ist die Gefahr, dass wir Gott in die Schublade stecken. Und wir wollen zulassen, dass Gott unseren Denkrahmen sprengt und unser Bild von ihm mehr und mehr erweitert. Ich möchte ganz besonders sagen, alles, was wir von Gott ausblenden, was wir vielleicht erlebt haben, aber wir blenden es aus, weil es passt irgendwie nicht in die Schublade. Ich habe einen Tipp, sage ich zuerst mal zu mir selbst. Achten wir ganz besonders darauf. Denn jetzt ist Gott dran, unser Bild zu vergrößern. Wenn du jetzt sagst, ach, das ist doch graue Theorie. Hast du nicht auch schon oft gehört, dass Menschen berichten, und in dieser Krise ist mein Gottesbild zerbrochen. Aber Gott hat mich nicht fallen lassen. Und jetzt, ich denke ganz anders über Gott. Ich habe neue Aspekte von ihm kennengelernt. Kannst du uns mal Dani fragen über seine Zeit in Peru, in Bolivien, dass genau das passiert. Und er ist heute in Adelboden, deshalb kann ich das so sagen, er würde das ähnlich beschreiben, aber jetzt, es ist anders, es ist weiter geworden. Und Gott kann auch so. Ich habe Gott neu kennengelernt. Er ist größer. Das wünsche ich uns. Ich würde gerne, dass wir einfach in eine Zeit des Betens hineingehen. Und wir erwarten ja immer in einem Gottesdienst, dass der Heilige Geist zu uns spricht. Und das Prinzip, das wir miteinander anschauen, konkretisiert. Erwarte doch und komm mit dieser Frage zu Jesus. Wo habe ich dich in die Schublade gesteckt? Wo wärst du gerne größer? Gabriel, könnt ihr nach vorne kommen? Und wann sollst du einen Moment ruhig sein und beten? Aber dann wollen wir auch ein Bekenntnis miteinander aussprechen. In Form eines Liedtextes. Ein Lied, wo es eben um diese Größe Gottes geht. Ich möchte in diese Zeit hineinführen. Jesus, ich danke dir für dieses Lebenswort. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, du bist größer. Du passt in keine Schublade. Aber Jesus, du siehst auch, dass das für uns nicht so einfach ist. Du bist selber Mensch geworden. Du weißt, dass wir gerne Sicherheit haben und sicher macht uns das, was wir im Griff haben, was wir verfügbar haben, was wir festhalten können. Und du, Gott, bist so groß, dass du dich immer wieder uns entziehst. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, größer von dir zu denken, dich aus der Schublade zu lassen. Und wir sind jetzt gerade angewiesen, dass du mit deinem Heiligen Geist uns dienst und uns in unserem Leben zeigst, wo wir dich festhalten, klein machen, reduzieren auf etwas und du uns daran erinnern willst, ich bin größer.